ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Und dann habe ich gesagt, nein, die Leute stehen irgendwo unter Druck und können keinen freien Willen mehr in dieser Phase entfalten. Und ich habe es ja selber am eigenen Leib gespürt, wie das ist mit 2G, 3G-Regeln und habe dann gesagt, okay, ich beende jetzt hier diese Impfreaktion. Ich kann das nicht mehr verantworten, dass ich eine Impfung durch oder eine mRNA-Injektion durchführe und ich mir nicht sicher bin, ob der Patient das aus freien Willen macht oder ob das unter Zwang ist.
Das ist ein, muss ich schon sagen, ein Skandal, dass das Paul-Ehrlich-Institut sich nicht um eine bessere Erfassung der Nebenwirkung bemüht. Es hat immer noch diesen Abgleich mit den Krankenkassendaten immer noch nicht gegeben. Dann gab es das SafeVac-App, was ins Sande verlaufen ist.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Mahn und Professor Kallen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank. Gerne.
Ich stelle Sie kurz vor. Herr Mahn, Sie sind Hausarzt und Facharzt für Innere Medizin, außerdem Mitinitiator der Runden Tische für Toleranz und Mitmenschlichkeit der Ärzte für alle Bürger. Ich sage das deshalb, weil das wird uns begleiten in diesem Gespräch. Und Herr Kallen, Sie sind Molekularbiologe, Internist und Labormediziner und außerplanmäßiger Hochschulprofessor an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster und Vorsitzender des Vereins Ärzte für das Leben. Es soll heute um den aktuellen Stand der Aufarbeitung der Pandemiepolitik gehen. Wir haben jetzt gerade eine Enquetekommission, die im Prinzip schon sicher eingesetzt wird, die sich diesem Thema widmen soll. Gleichzeitig gibt es große mediale Aufregung über, wie Gesundheitsminister Spahn Masken beschafft hat. Es wird aber nicht thematisiert, warum er überhaupt so viele Masken beschafft hat. Auch das wird uns vielleicht beschäftigen. Und die Fragen, die für heute für mich wichtig sind, wo stehen wir eigentlich? Was sind die wichtigsten Themen, die aufgearbeitet werden müssten, Ihrer Meinung nach? Was steht denn im Wege? Was ist förderlich? Ich würde gerne, Herr Mahn, mit Ihnen anfangen. Und wir hatten auch im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt nicht die ganze Corona-Zeit aufarbeiten hier. Und das haben wir auch in diesen Gesprächen viel gemacht. Aber ein paar Dinge aus der Vergangenheit will ich aufgreifen. Und was ich bei Ihnen bemerkenswert fand, Sie hatten ursprünglich die Corona-Impfung, mRNA-Injektion, wie auch immer sie genannt wird, bei Patienten durchgeführt und dann damit aufgehört. Und das fand ich bemerkenswert, weil Sie wahrscheinlich absolute Minderheit sind mit dieser Haltung und Einstellung. Können Sie uns erklären, warum Sie aufgehört haben?
Ja, kann ich gerne und möchte ich auch gerne. Ich habe mit dieser Impfung oder mRNA-Injektion begonnen, mehr oder weniger auf den Wunsch meiner Patienten. Also zunächst wurden ja Patienten in den Impfzentren geimpft. Da dachte ich, okay, bin ich raus als Hausarzt. Und dann wurde es freigegeben, dass Hausärzte auch impfen dürfen und sollen. Und dann wurde ich also ständig von meinen Patienten angesprochen. Und wir wollen da auch und wir wollen da geschützt werden und. Und ich habe mich diesem gebeugt, weil ich dachte, okay, ich will dem Patienten ja auch nichts verweigern, wo ich sage, okay, ich kann es zwar jetzt nicht genau zuordnen, aber ich mache das und habe mir da wirklich auch intensiv Zeit genommen und habe eigene Impfsprechstunden eingeführt, habe sehr intensiv darüber aufgeklärt, weil es mir bewusst war, dass es ein experimenteller Impfstoff ist, wir relativ wenig darüber wissen und habe mir viel Zeit für ein Aufklärungsgespräch genommen. Spannend war immer die Leute, die zu mir kamen und am Anfang sagten, Sie brauchen gar nichts erzählen, ich habe mich informiert, ich weiß alles. Da dauerte das Aufklärungsgespräch meistens doppelt so lange und es gab dann durchaus auch den einen oder anderen Patienten, der dann sagte, Herr Mann, das war jetzt ein richtig gutes Gespräch, sind Sie mir jetzt böse, wenn ich zurücktrete und die Impfung nicht mache? Dafür machen wir ein Aufklärungsgespräch. Und dann kam es im Laufe der Zeit immer mehr dazu. Ich habe meistens so das Gespräch begonnen mit, schön, Sie sind da, Sie wollen sich gegen Corona impfen lassen, dann wollen wir mal loslegen. Und dann kriegt sich so zur Antwort, will ich das jetzt nicht unbedingt, aber mein Arbeitgeber drängt mich und das und das und die drängen mich und ich muss das jetzt machen. Und dann stand ich irgendwann da, nachdem der zweite, dritte, vierte mir solche Sätze in der Sprechstunde gesagt hat, dass ich, was mache ich jetzt gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Wir sind Mediziner und wir sind dem Wohl der Patienten verpflichtet und der Wille des Patienten steht eigentlich über allen Dingen. Ich kann keinen operieren, ich kann keine Maßnahme durchführen, wenn der Patient das ablehnt, wenn der Patient das nicht will. Und was ist denn jetzt eigentlich noch sein freier Wille? Wir haben früher viele Jahre darüber diskutiert, freier Wille und vor der Operation. Und es muss mindestens 24 Stunden Einwilligung sein, sonst ist es nicht, weil es muss Rückzugmöglichkeit und. Gibt es ganz vieles, was früher gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, nein, die Leute stehen irgendwo unter Druck und können keinen freien Willen mehr in dieser Phase entfalten. Und ich habe es ja selber am eigenen Leib gespürt, wie das ist mit 2G, 3G-Regeln. Und habe dann gesagt, okay, ich beende jetzt hier diese Impfreaktion. Ich kann das nicht mehr verantworten, dass ich eine Impfung durch oder eine mRNA-Injektion durchführe und ich mir nicht sicher bin, ob der Patient das aus freien Willen macht oder ob das unter Zwang ist. Und das habe ich einfach nur dann meinen Patienten mitgeteilt und habe gesagt, es gibt genügend Möglichkeiten, dass sich Leute, die es wirklich wollen, impfen lassen. Habe das ins Internet als Information für meine Patienten gestellt, ohne damit jetzt irgendeine Kampagne lostreten zu wollen. Und dann stand das auch einen Monat, zwei Monate im Internet und wir hatten dann alles runtergefahren, die Impfung. Und dann ging plötzlich ein medialer Aufschrei los und ich wurde dann ein bisschen in den Pranger gestellt. Mhm.
Darauf würde ich gerne noch zu sprechen kommen, aber erstmal so eine grundlegende Frage. Wenn ich richtig informiert bin, ist es diese Injektion nur dann keine Körperverletzung, wenn ordentlich eingewilligt wird. Und Sie hatten sozusagen Zweifel daran, ob derjenige, der es gerade möchte, wirklich die Möglichkeit hat, frei und wirksam einzuwilligen, so?
Richtig, genau. Also das ist mir dann auch immer zum Vorwurf gemacht worden. Aber jede medizinische Maßnahme, ob das eine Blutentnahme ist, ob das eine Spritze ist, ob das eine Impfung ist, ob es eine Operation ist oder ähnliches, bedarf der Einwilligung des Patienten. Weil es ist erstmal per se, jede Art dieser Maßnahme ist erstmal eine Körperverletzung. Und nur durch die freie Entscheidung des Patienten durch die Einwilligung, die rechtlich verbindliche Einwilligung, wird diese Körperverletzung, die es eigentlich per se ist, nicht straffällig. Also selbst wenn ich eine Blutentnahme von einem Patienten mache und der Patient sagt, nee, ich will mich nicht stechen lassen, begehe ich eine Körperverletzung. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie mit dem Auto fahren, einen Unfall haben, alkoholisiert sind und dann sagt die Polizei, lieber Notarzt, mach doch mal bei dem Blutalkoholtest. Und wenn der Patient oder der Verletzte dann sagt, möchte ich nicht, dann darf ich das nicht. Dann ist das per se. Es sei denn, und da kommt dann wieder die andere Sache, es ist eine Anordnung durch dann den Polizisten. Weil das ist das Organ, was die körperliche Gewalt hat.
Der muss wiederum mit einem Richter Rücksprache halten.
Der muss entweder mit einem Richter Rücksprache halten oder in bestimmten Fällen können die das als Gefahr in Verzug dann vor Ort entscheiden. Aber das ist dann eine bewusste Anordnung und das würde ich oder lasse ich mir dann also auch beim im Notarztdienst dann auch vom Polizisten unterschreiben, dass es auf seine Anordnung geht. Mhm. Aber ich als Arzt habe da überhaupt keine Möglichkeit und kein Recht gegenüber Patienten Gewalt anzuwenden. Mhm. Auch wenn ich Patienten habe im Notarztdienst, die ich aufgrund von psychischen Erkrankungen gegen ihren Willen einweisen muss, weil sie eine Gefahr für sich und andere sind, die sogenannte Zwangseinweisung. Ich habe zwar das Recht, das anzuordnen, dass ich jemanden für 24 Stunden in die Psychiatrie einweise, aber die Gewalt, das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Das heißt, ich darf den Patienten nicht festhalten. Ich rufe dann die Polizei dazu und sage, Polizei, du hältst den Patienten fest und bringst ihn mit meiner Begleitung jetzt in die Psychiatrie. Und dann muss innerhalb von 24 Stunden ein Richter darüber entscheiden, ob das weitergeführt wird oder nicht. Aber wir als Ärzte haben nicht das Recht, über Gewalt über den Patienten auszuüben. Und wir haben nur das Recht, solche Maßnahmen durchzuführen, wenn der Patient das will, wenn der Patient dem zustimmt. Und ich muss mich natürlich als Arzt auch darüber informieren, ist denn der Patient überhaupt zustimmungsfähig? Mhm. Bei Kindern brauche ich das, die Erlaubnis der Eltern. Bei psychisch Erkrankten, die haben einen vorgeschriebenen Betreuer, der das macht. Und ähnliches. Es gibt eine Ausnahme in der Medizin, das ist der Notfall. Ich kann am Unfallort beim Bewusstlosen jetzt nicht erst einen Richter holen, dann muss ich handeln. Ist außer Frage, da gelten andere Regeln.
Ist aber hier auch gar nicht der Fall.
Aber ganz bewusst, ja. Eine Impfung, oder das, was man als Impfung sagt, ist kein Notfall. In einer akuten Phase, in einer Notfallsituation, verbietet sich eine Impfung. Ich impfe nämlich immer nur gesunde Menschen. Einen Kranken darf ich per se erstmal nicht impfen. Ja, von der Seite ist also diese Einwilligung und die Einwilligungsfähigkeit oberste Priorität Und ich hatte Bedenken, dass die Menschen aufgrund des medialen Druckes oder der Druck der Gesellschaft nicht in der Lage sind, nicht einwilligungsfähig sind.
Hm. Herr Kahn, dazu würde ich Sie gerne fragen, ich hatte einen Vortrag von Ihnen gesehen zur mRNA-Technologie, nenne ich es jetzt mal. Und wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, es gibt sozusagen Hunderttausende von Ärzten in diesem Land. Mhm. Einige Tausend wahrscheinlich werden von denen werden geimpft haben. Mhm. Jetzt stellt sich ja für mich bei dieser Einwilligungsfrage die Thematik auf, der Arzt muss ja dem Patienten, der eventuell will oder nicht wirklich will, muss er ja erklären, was er jetzt tut.
Korrekt.
War es für die Ärzte, die geimpft haben, also auf der einen Seite möglich herauszufinden, womit habe ich sie eigentlich zu tun? Mhm. Und zweitens, was haben Sie erlebt? Wurde dann mehrheitlich auch das erzählt, was zu diesem neuen Produkt sozusagen zu wissen ist?
Ja, also zunächst mal, es gibt ja zwei ethische Grundprinzipien in der Medizin. Das erste ist, was der Dr. Mann gesagt hat, das ist Prinzip der informierte Einwilligung. Und das nächste große ethische Prinzip ist, zunächst keinen Schaden anrichten. Und die passen sehr gut zusammen. Mhm. Das heißt, ich darf eine medizinische Maßnahme nur dann anwenden, wenn ich sicher bin, dass das Nutzen größer ist als der Schaden. So. Und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, das waren völlig neuartige Produkte. Also diese mRNA-Impfung oder diese mRNA-Technologie, die existiert seit ungefähr 30 Jahren. Die kommt aus der Krebsforschung. Und die ist ursprünglich entwickelt worden als Möglichkeit, Krebs zu behandeln, wenn alle anderen Mittel nicht mehr funktionieren. Und bisher aber ist in den 30 Jahren hat ein Produkt den Marktreife nicht erlangt aufgrund der Toxizität. Mhm. So.
Das also aufgrund der Gefährlichkeit?
Der Gefährlichkeit, ja. weil das ist, es war technisch sehr schwer aus ganz verschiedenen Gründen ein Produkt zu bekommen, was dann funktioniert. Und dann hat es dann immer wieder Versuche gegeben, die mit vielen Nebenwirkungen. Deshalb war ich zunächst mal überrascht. Das heißt aber, dass wir zu diesem Produkt, als es auf den Markt kam, überhaupt keine Erfahrungswerte hatten. Mit den anderen Impfstoffen, die wir haben, zum Beispiel der Masernimpfstoff, da kann man das auch diskutieren, aber das sind sehr alte Impfstoffe. Wir haben eine sehr lange Erfahrung. Wir wissen in etwa, wie die funktionieren. Das verstehen wir auch. Und wir haben große Erfahrungswerte seit vielen Jahren. Und es ist auch ein bisschen, muss man sehen, wenn ein Gemälde restauriert wird, dann benutzt man alte Mittel. Sehr alte Werkstoffe, weil man weiß, wie werden sie in 10, 15 Jahren aussehen. Mhm. Und hier ist es nicht ganz ähnlich, aber es ist so, man muss da eine gewisse Erfahrung haben über eine gewisse Zeit, um überhaupt zu wissen, weil das völlig neuartige Stoffe waren, wie sie funktionieren. Die Studien, die gemacht worden sind, sind nach wenigen Monaten, 2 Monaten, 2,5 Monaten beendet worden. Das heißt, man hatte einen Zeithorizont von 8 Wochen, 10 Wochen maximal, hat aber behauptet, es gibt keine Langzeitnebenwirkungen, ohne dass man eine Grundlage für diese Aussage hatten und vieles mehr. Und ein anderer war, dass es, man gibt ja nicht normalerweise mit einem Impfstoff, gibt man einen Teil des sogenannten Erregers, des Bakteriums oder des abgetötete Bakterium, was weiß ich. Und dann entwickelt sich eine Immunreaktion dagegen. Hier hat man nicht den Stoff gegeben, sondern die Blaupause, völlig neu. Das heißt, die Information, die die Ärzte hätten haben müssen, um aufklären zu müssen, die lag ja gar nicht vor. Mhm. Das heißt, eine Aufklärung war in dem Sinne ja gar nicht möglich. Man hat ja behauptet, dass es bleibt an der Injektionsstelle. Da gab es keine Belege für. Man hat behauptet, es Schutz für Übertragung gab es keinen, ist nicht mal untersucht worden und vieles mehr. Es ist medial anders dargestellt, als es tatsächlich war. Aber wenn man die Dokumente genau untersucht hat, hat man festgestellt, dass diese Information fehlte. Und dennoch, deshalb war das für mich von vornherein, ich bin ja Laborarzt, ich musste Gott sei Dank nicht impfen, aber es war für mich von vornherein schwierig, ob es man überhaupt in der Lage ist, eine informierte Einwilligung zu bewirken, weil dieses erste Prinzip zunächst keinen Schaden anrichten, das wissen wir nicht. Und worüber will ich aufklären, wenn ich ja gar nicht diese Information, wenn sie mir gar nicht vollständig vorliegt. So, und gut, ich bin jetzt, sage ich mal, in dem Sinne Theoretiker und musste da das nicht entscheiden, aber sozusagen aus meiner Warte, so hat es zunächst mal auf mich gewirkt. Und ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, August 2020 und veröffentlicht. Es ist auch so, zum Beispiel, dass es schwierig ist, überhaupt einen Impfstoff gegen respiratorische virale Erreger zu finden. Also es gab viele, viele Ungereimtheiten, gerade bei diesem Impfstoff. Und trotzdem ist man da vorgeprescht. Und das hat mich schon gewundert, ja.
In diesem Zusammenhang ist auch sehr spannend, wenn man sich am Anfang dieser Impfwelle anschaut. Es gab ja gar nicht diesen, was wir so immer nennen, den Beipackzettel oder die Fachinformation. Es gab also nur vom Robert-Koch-Institut ein Informationsschreiben. Und das habe ich gelesen und das war sehr spannend, weil da geht ja normalerweise immer, wofür ist ein Impfstoff da, wozu ist ein Stoff da und was sind die Risiken, was sind Nebenwirkungen und was sind die Kontraindikationen. Und Kontraindikation heißt letztendlich, wen darf ich nicht impfen? Und das war sehr spannend. Dort gab es also lediglich die Aussage, Kontraindikation ist, wenn eine nachgewiesene Allergie auf den Wirkstoff besteht. Nun haben wir aber das Problem, den Wirkstoff, der wurde uns gar nicht mitgeteilt. Mhm. Der unterlag der Geheimhaltung. Mhm. Na, also wir konnten also eigentlich sehr suspekt angelegt, weil wir konnten eigentlich rein rechtlich nicht einen Menschen von einer Impfung ausschließen, weil ich kann nur nachweisen, er hat eine Kontraindikation, er hat eine Allergie auf einen Wirkstoff. Dazu muss ich aber den Wirkstoff kennen. Den kannten wir nicht. Der wurde nicht veröffentlicht, was das genau ist. Außerdem entwickeln sich Allergien meistens immer erst beim Zweitkontakt, seltener beim Erstkontakt, so dass das eigentlich von vornherein so angelegt war, dass, ja, man kann jetzt ketzerisch sagen, alle, die gesagt haben, okay, der darf nicht geimpft werden, dann hinterher auch belangt werden konnte, weil er konnte es ja gar nicht beweisen. Mhm. Na, also dieses, was in der Politik immer so vorgeschoben wurde, es können sich alle impfen, außer die eine Kontraindikation haben, aber man hat diese Kontraindikation eigentlich auf null gesetzt, weil es gab weder den Wirkstoff, der war bekannt, noch eine Allergie. Dagegen konnte gar nicht nachgewiesen werden. Und das ist, fand ich schon etwas sehr merkwürdig, weil ich dachte, okay, also wenn ich jetzt sage, okay, dich darf ich nicht impfen, dann stehe ich mit einem Bein im Gefängnis, weil das geben diese Unterlagen nicht her. Es gibt sicherlich andere Gründe, wie Patienten, die gerade in einem akuten Infekt sind oder mit Fieber oder sowas, habe ich trotzdem gesagt, ich impfe ich jetzt trotzdem nicht. Aber so eine generelle Impfunfähigkeitsbescheinigung ist mit diesem Schreiben eigentlich ausgeschlossen. Und das war ein ganz großes Dilemma, in dem wir alle standen.
Sie hatten schon angemerkt, das würde ich gerne nochmal hören, Sie haben gesagt, als Sie sich dann entschieden haben, nicht mehr weiter zu impfen, aufgrund der Problematik, die wir jetzt hier auch besprochen haben, gab es, Sie haben, weiß nicht, medial, also es gab ja bei Ihnen noch weitere Konsequenzen, oder? Als Sie entschieden haben, ich mache das so nicht?
Wie gesagt, ich habe das nur als Information für meine Patienten auf die Internetseite gestellt und habe gesagt, hier, ihr braucht euch jetzt nicht anmelden, ich mache die Impfung nicht mehr. Und das war auch gut so, das lief, stand einen Monat, zwei Monaten da. Und plötzlich ist das durch irgendwen, ich weiß es bis heute nicht, in irgendwelche Netzwerke gegangen. Es ist viral gegangen, wie man es heute schon sagt. Und dann hatte ich plötzlich von einem Tag auf den anderen mein E-Mail-Kasten mit 300 E-Mails voll, die alle sagten, toll, was sie da machen, und hatte aber gleichzeitig in demselben Moment von der Landesärztekammer, von der Kassenärztlichen Vereinigung und von der Universität Leipzig, war damals noch Lehrpraxis der Universität Leipzig, sofort eine Rückmeldung und ich müsse sofort meine Internetseite ändern und ich muss das zurücknehmen und ich muss da öffentlich Abbuße tun, ich sag das mal so. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was sie eigentlich in dem Moment von mir wollten, weil mir war diese Tragweite, diese, was da draus gemacht wurde, in dem Moment gar nicht so bewusst. Und dann habe ich aber kurz in mich gehalten und gesagt, nein, ich stehe zu dem, was ich geschrieben habe. Das habe ich mir reiflich überlegt. Ich will hier jetzt keine Propaganda machen, aber ich muss die Leute informieren. Und ich sehe jetzt keine Notwendigkeit über Dinge, die in der Medizin schon lange Konsens sind, plötzlich sagen, das stimmt nicht mehr. Und dann ging halt dieses ganze mediale Theater los mit Zeitungen und der Arzt, der nicht mehr impft und.
ich möchte ganz kurz sagen, Herr Mann ist erst der dritte Arzt, den ich kenne, der das gemacht hat, der diese Entscheidung getroffen hat und auch durchgehalten hat. Eine Nacht, der hat dann wesentlich weitergemacht und erst später aufgehört, aber ich kenne erst drei, die wirklich so entschieden haben, ja. Mhm.
Gut, ich kenne ihn, ja. Okay. Das glücklicherweise okay. auch ja. eingestellt haben, die das dann aber, ja, ich war da wahrscheinlich etwas blauäugig. Ich habe das in die Internetseite gestellt und deswegen ist es publik geworden. Es gab, ich kenne schon einige Praxen, die dann gesagt haben, okay. wir impfen nicht mehr okay. oder wir impfen nicht oder sowas. Dann ist das halt unter der Decke geblieben und die sind dann also damit nicht in die Öffentlichkeit gekommen oder konnten sich ja diesen ganzen Ärger ersparen. Da gibt es glücklicherweise noch mehr, aber öffentlich geworden sind, so wenige.
Mhm. Das stimmt. Ja. Und ich habe zu Ihnen gelesen, Herr Kallern, bei Ihnen ging es auch mal darum, ob die Professur an der Universität überhaupt beibehalten wird. Ja. Was war da los?
Also das, Sie haben ja eingangs gesagt, dass ich Präsident der Ärzte für das Leben, da war ich sowieso ein bisschen auf dem Schirm, sage ich mal. Aber das fast zum Überlaufen gebracht war dann meine Haltung zu dieser ganzen Corona-Sache. Ich hatte im August 2020 erstmal was dazu geschrieben und dann nochmal Ende 2020 zu den Impfstoffen. Ich bin da gekommen über die Verwendung fetale Zellen aus abgetriebenen Kindern in den Zelllinien, die man benutzt hat, um diese zu entwickeln. So bin ich überhaupt zur Thematik gekommen. Mhm. Und dann, als ich mich dann angefangen habe mit dem Impfstoff per se, wie er zusammen, ich habe ja einen Hintergrund in der Molekularbiologie, das heißt, ich konnte das verstehen. Und als ich das versucht habe, das zu verstehen, bin ich dann immer kritischer geworden, bin in die Öffentlichkeit getreten und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und dann hat sich eine Gruppe gebildet an der Universität Münster, die nannten sich kritische Medizinerinnen und gleichzeitig der ASTE, der Allgemeine Studentenausschuss. Und das ist dann klassisch abgelaufen, wie bei Ulrike Guerreau, wie bei vielen anderen. Neulich bei Professor Hörres, da hat es nicht geklappt. Aber es ist ja ein Drehbuch. Jetzt können wir erkennen, es ist ein ganz bestimmtes Drehbuch, wie das läuft. Und das ist bei mir auch so gewesen. Und ich hatte das Glück, mit der Kanzlei Höcker zusammenzuarbeiten. Nicht ganz billig, aber sehr gut. und Herr Höcker hat das exzellent gemacht und hat mich beraten und so weiter. Wir haben das in den Medien dann ausgefochten und nicht in den Gerichten. Und das ist am Ende gut ausgegangen, aber war natürlich auch eine Erfahrung, mit der man nicht rechnet. Das beschäftigt einen sehr, fast mehr als ein Prozess, würde ich mal sagen, weil das ist eine Sache, die die gesamte Person herausfordert. Aber am Ende hat sich die Universität dann doch gesagt, gut, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber war spitz auf Knopf. Ja.
Weil ich habe dann die Stellungnahme der Uni gelesen und dachte so, oh, okay, da stellt sich die Uni doch ganz klar hinter Sie. Ja. Weiß natürlich nicht, was hinter dem Fassade alles lief, aber hier steht dann, die Aberkennung der Bezeichnung außerplanmäßiger Professor kommt vor diesem Hintergrund nicht in Betracht. Ja. Voraussetzung wäre nämlich wirklich wissenschaftliches Fehlverhalten oder anderweitiges, fahrlässiges und das ist hier alles nicht vorhanden. Genau. Also ich fand es wiederum ein Positivbeispiel sehen.
Das ist tatsächlich so. Und da muss ich sagen, es war teilweise oder nicht teilweise, ich weiß nicht, ob das hier ist, aber ich war tatsächlich diese Beratung, diese sehr professionelle Beratung, die sofort das Wesen des Problems erkannt hat. Man ist in dem Moment, wenn das einem passiert, und heute gibt's ja Beispiele, ich war fast einer der Ersten, sage ich mal, und das trifft einen wie eine Wucht über einen kommt rein. Und aber die hat das sofort erkannt und hat mich dann sehr klug beraten und quasi an die Hand genommen und mich durch das ganze Sache gelotst, hat auch Kontakt aufgenommen. Und wir haben auch den Dialog aktiv gesucht mit der Universität und so weiter. Und so ist es dann am Ende ausgegangen. Ja.
Bevor wir zum Stand der Aufarbeitung kommen, auch zu den runden Tischen, eine Sache hat mich noch interessiert, sind ja Labormediziner.
Jawohl.
Und durch die RKI-Protokolle, die wir vor einem Jahr hier veröffentlicht haben, konnte man sehr gut nachlesen, dass sozusagen die anlasslose Testung von gesunden Menschen eine politische Anordnung war, die also wirklich explizit gegen die Empfehlung des RKI war. Aber als Labormediziner jetzt nur wirtschaftlich gedacht, war es ja eine Goldgrube, weil man die ganze Zeit PCR-Tests auswerten konnte,
oder?
Ja, das
ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich so. Also wir gehören zu den Profiteuren, wenn man so will, unserer Branche. Ich meine, ich als Labor, ich muss das abarbeiten, was zu uns reinkommt. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe aber, wir haben eine Untersuchung gemacht, habe ich veröffentlicht, zusammen mit Ulrich Keil und anderen. Ulrich Keil ist der Epidemiologe, der damals mit Wolfgang Wodak diese Schweinegrippe-Sache abgebrochen hat und abbiegen konnte. Wann ist das? 2010 gewesen. Und Herr Keil und ich, wir haben dann eine Untersuchung gemacht und auch am Ende veröffentlichen können, wo es um diesen R-Wert, man hat es inzwischen vergessen. Und die Frage, es war so, dass nur wenn der R-Wert sehr hoch ist, ja, ist es irrelevant. Und wir haben feststellen können, dass von den Tests, die gemacht worden sind, ungefähr 60% einen so hohen R-Wert hatten, dass sie vollkommen irrelevant waren für das pandemische Geschehen. Und das ist die letzte Frage übrigens, die an Frau Merkel im Bundestag gestellt worden ist. Ist zu unserer Studie gewesen.
Das habe ich gesehen.
Ja, genau. Und das konnte ich machen, weil wir praktisch ein Monopol an der Testung. Wir hatten dann über 200.000 Werte aus Münster und Umgebung. Und das war eine sehr saubere, weil es selbe Chemikalien, selbes Team, gleicher Gerät und so. Und das konnten wir dann beweisen. Und das ist die einzige Studie, das muss man auch sich vorstellen, dieser Art weltweit. Mhm. Obwohl viele an dieser Frage eine Interesse hätten müssen. Und ich meine, es lag nicht an uns. Wir hätten anloses Testen nie empfohlen. Ich hatte das nicht gemacht, weil das ist ja vollkommen sinnlos. Man produziert dann Falschpositive. Aber das ist ja gemacht worden, letztlich, um die Zahlen in die Höhe zu treiben, nicht? Und eine andere Sache, für die es bis heute keinen Beleg gibt, und das war eine der Haupttreiber der ganzen Maßnahmen, war diese Idee der symptomlosen Übertragung. Mhm. Und dafür gibt es keinen Beleg. Wenn man in die Literatur sucht, gibt es überhaupt einen Beleg, dass sowas überhaupt möglich ist? Gibt es nicht. Aber durch die symptomlose Übertragung war jeder sozusagen verdächtig. Und sonst hätte man gesagt, wenn man krank ist, bleibt zu Hause, dann ist gut. Und das wäre die richtige Reaktion gewesen. Mhm. Würdest du nicht sagen, symptomlose?
Symptomlose Übertragung stimme ich überein, kenne ich nicht. Ich bin auch kein symptomlosen Kranken, aber ich stimme nicht so ganz überein mit der Sache, wenn irgendwas ist, bleib zu Hause. Also ich plädiere eher bei Zeiten eigentlich den Arzt aufzusuchen, weil das ist das, was ich im Laufe der Zeit, der Corona-Zeit gemacht habe. Also es war ja so eine Phase, wo es überall hieß, teste dich, bleib zu Hause, suche ja nicht den Arzt.
Also okay, nein, aber ich meinte nur, wenn man erkältet ist, dann kommt man nicht zur Arbeit, man bleibt dann zu Hause.
Das ist richtig, ja, aber genau. Es ging mir vor allen Dingen, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, um diese frühzeitige Behandlung. Mhm. Also ich habe damals noch als Notarzt gearbeitet und damals durfte ich noch als Notarzt arbeiten und da hatte ich auch Corona-Patienten und die waren schwer krank. Mhm. Ich habe Patienten zu Hause intubiert, beatmet, auf die Intensivstation gebracht. Aber es zog sich durch all diese oder durch fast alle diese Fälle wie so ein roter Faden. Die waren etwa eine Woche, 10 Tage nachdem die positiv getestet wurden. Und ich konnte immer fragen, ja, wer ist denn jetzt der Hausarzt gewesen? Waren Sie beim Hausarzt? Was ist denn bis jetzt für eine Vorbehandlung gemacht worden oder ähnliches? Und ich kriegte permanent die Antwort. Das Gesundheitsamt war da, hat gesagt, bleib zu Hause. So, okay. Hat denn jemand auf die Lunge gehört? Nein.
Okay.
Es wurde nichts untersucht, nichts gemacht. Und das hat dann hinterher aber ja festgestellt, da gibt's diesen Verlauf, dass so nach einer Woche, nach 7, nach 10 Tagen nochmal so ein Einbruch kommt und es den Leuten wirklich schlecht geht. Und habe ich ja bei mir halt in der Praxis dann komplett anders gemacht. Ich habe gesagt, okay, zu mir kommen die Patienten, ich bin klassischer Arzt und eine Erkrankung macht sich aus Anamnese, klinischem Befund und dann Hilfsmitteln, Laboruntersuchung, Röntgen und. Anders ist nicht krank. Also ich habe deswegen bei mir in der Praxis keinen einzigen gesagt, okay, weil der heute Abend ins Theater will, mache ich jetzt einen Test. Wenn kein Symptom ist, mache ich keinen Test. Genau. Ich habe also nur symptomatische Patienten getestet und ich habe aber jeden Patienten, bevor ich ihn getestet habe, klinisch untersucht. Also das ist so das Wichtigste. Und da sind mir schon einige Dinge aufgefallen. Ja, mir sind schon aufgefallen klinische Symptome, die meistens gar nicht genannt werden, weil es halt wahrscheinlich die wenigsten gemacht haben. Dass viele Patienten von denen, die mit einem respiratorischen Infekt kamen und die dann sich hinterher auch ausstellten, dass Corona-positiv waren, eine leichte, mittelgradige Verengung der Bronchien hatten, also so ein Bronchospasmus. Und das haben die Patienten selber gar nicht mitbekommen, weil die waren im Lockdown. Die saßen zu Hause in ihrer Wohnung, hatten also den Weg vom Bett zur Küche, von der Küche auf den Sessel und dann noch auf die Toilette. Da ist ein junger Mensch nicht atemnötig. Aber hätte ich den Patienten jetzt gesagt, jetzt renne mal 3000 Meter, dann wäre er nach 100 Metern gesagt, ich kriege keine Luft mehr oder geh jetzt mal die Treppe hoch und runter. Das war ja auch verboten. Ja. Und diese Patienten habe ich frühzeitig dann entsprechend versucht zu behandeln, auch mit Medikamenten, die die Atemwege wieder erweitern. Und habe mir das dann so ein bisschen als so ein Standard entwickelt, dass ich gesagt habe, jeder Patient, der zu mir kommt, gerade in der ersten Zeit, der dann positiv getestet ist, den will ich nach etwa einer Woche, nach 7 bis 10 Tagen wiedersehen. Ich habe also die ganzen Patienten, die ich derzeit behandelt habe, mindestens 2-mal gesehen. Und dann stellte sich schon raus, dass also nach diesen 7 bis 10 Tagen dann einige, die am Anfang noch keinen so einen Bronchospasmus hatten, dann einen Bronchospasmus hatten, die behandelt wurden. Und damit hatte ich das gute Glück, dass dem Patienten geholfen werden konnte. Also deswegen so ein bisschen diese Einsprechung, also zu Hause bleiben schon, nicht ins Büro gehen, nicht andere anstecken, gar keine Frage, aber bitte auch die medizinische Expertise einholen. Weil das kriegt man selber nicht raus. Würde ich bei mir auch nicht merken, wenn da so ein beginnender Bronchospasmus ist.
Da hatten wir übrigens gerade Herrn Vosshaar hier, der Lungenfacharzt, der hat uns wirklich spannendste Dinge über die frühe Intubation erzählt und wie schlimm die eigentlich war oder sein konnte. Ich wollte mal noch zur Aufarbeitung kommen, weil da habe ich was mitbekommen, was ich sehr interessant fand. Also ich frage Sie beide natürlich, aber Sie haben etwas geschafft, was mir nicht gelungen ist, obwohl ich es schon lange versuche. Also Sie machen runde Tische zu Corona und haben die initiiert, ich habe es vorhin gesagt. Und Sie haben es geschafft, die ehemalige Ethikratsvorsitzende Frau Büx als Gast zu gewinnen. Ist ja erstmal ein wahnsinniger Erfolg, weil Debatte bei diesem Thema wirklich schwierig ist, muss man sagen. Und da würde mich jetzt interessieren, gab es einen konstruktiven Austausch mit ihr? Haben Sie irgendwas Wertvolles da herausgezogen aus der Debatte mit ihr?
Also ich muss jetzt mal die Lorbeeren ein bisschen weitergeben. Also ich habe es nicht geschafft, Büx an den runden Tisch zu bekommen, sondern eine Kollegin, die bei uns in unserem Kreis Ärzte für alle Bürger mitarbeitet, hatte es geschafft. Und das war so ein bisschen reiner Zufall. Frau Büx war mal zu einer Gesprächsrunde in Leipzig von der Volkshochschule eingeladen und ich habe gesagt, ich gehe dort nicht hin, das will ich mir jetzt nicht antun. Aber mal einige unserer Kollegen waren dort gewesen und da gab es also eine Fragerunde, die muss zwar ganz fürchterlich gelaufen sein mit vorhereingereichten Fragen und ich will mich da gar nicht drüber äußern, aber die Kollegin hat in einer relativ charmanten Art vor versammelten Publikum sie doch eine Frage stellen können und öffentlich sie gefragt, ob sie denn bereit wäre, an einem runden Tisch von Ärzten teilzunehmen. Und da hat sie wahrscheinlich im Überschwang gesagt, natürlich nimmt sie teil. Und das war natürlich dann ein bisschen dokumentiert und dann hat die Kollegin es geschafft, so ein bisschen wirklich dran zu bleiben. Es gab ganz viele E-Mails hin und her und das klappt nicht und das klappt nicht. Und eigentlich hatten wir diesen runden Tisch auch geplant als eine Präsenzveranstaltung mit Publikum in einem öffentlichen Raum oder ähnliches. Das ist dann von Frau Büx gesagt worden, ist aufgrund der Sicherheitsvorkehrung geht nur eine Zoom-Veranstaltung. Aber das hat die Kollegin geschafft. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das letztendlich geklappt hat. Ja, die runden Tische, wir haben immer wieder versucht, Kritiker und Befürworter an einen Tisch zu bekommen, weil es geht ja auch uns darum zu lernen, wieso kommt der eine auf diese Idee, dass das helfen könnte, wieso kommt der andere auf diese Idee. Es ist wichtig, dass wir in den Austausch kommen und dass wir miteinander wieder ins Gespräch kommen. Ich finde dieses Teilen dieser Gesellschaft, der Spaltung oder wie man es auch immer nennen will, ganz, ganz fürchterlich. Und in der Gesprächsrunde mit Frau Büx und Herrn Grünewald, Es war anstrengend, diese Gesprächsrunde durchzuführen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und natürlich ist Frau Büchs eine Persönlichkeit, die natürlich medial sehr geschult ist und rhetorisch gut ist und das natürlich viel, viel besser auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann und ähnliches. Und das ist dann immer ganz schwierig, so in der Ad-hoc-Situation nun eigentlich genau abzugreifen. Was ist denn eigentlich der Kern der Aussage? Mhm. Wo greife ich denn an? Aber ich denke, es ist schon einiges rausgekommen und das geben mir auch die Rückmeldungen auf der Internetseite recht, dass schon auch die Menschen gesehen haben. Hier wird von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln an die Sache herangegangen. Es wird ein verengter Blick, auch gerade wenn ich so höre, was Herr Grünewald gesagt hat, was er zu dem Runden Tisch gesagt hat und auch was er jetzt in Dresden bei der Enquete-Kommission gesagt hat.
Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wer Herr Grünewald ist.
Herr Grünewald ist auch Infektiologe im Klinikum in Chemnitz und ist Leiter der Sächsischen Impfkommission und Mitglied der Ständigen Impfkommission jetzt. Und letztendlich der Berater von der sächsischen Gesundheitsministerin Frau Köpping auch da ein großer Befürworter der Impfung. Und wenn ich seine Ausführung und die Ausführung von Frau Büchs gehört habe, ist, ja, sie haben sich auf ganz spezielle Gebiete beschränkt. Sie haben, ja, Grünewald hat die Intensivstation gesehen. Und natürlich hat er dort viele Fälle gehabt, er hat schwere Fälle gehabt, es sind schwere Fälle, die Menschen, die daran gestorben sind. Und ich sage mal so, die Ärzte und Schwestern, die haben Hervorragendes geleistet. Ohne Wenn und Aber, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber der Blick aus der begrenzten Intensivstation raus aus dem Fenster in die Bevölkerung, auf die Normalstation oder vielleicht dann sogar in die Arztpraxen, also das, was die Allgemeinheit angeht, den konnte ich da nicht so richtig erkennen. Und aus den Erfahrungen der Intensivstation, jetzt diese Erfahrung auf eine gesamte Bevölkerung, auf ein ganzes Land auszuweiten, das passt nicht. Das funktioniert nicht. Und wir hatten sicherlich als Hausärzte eher den Blick auf die Gesamtheit. Wir haben gesehen, was auf den Straßen passiert. Wir haben die Patienten in großen Mengen in unseren Praxen gehabt und konnten da eine ganz andere Wahrnehmung entwickeln als ein Kollege, der jetzt von früh bis spät mit schwer erkrankten Patienten auf der Intensivstation ist. Und darum ging es mir eigentlich, diesen Austausch zu schulen. Ja, wir müssen ja eigentlich was für die Gesamtheit machen. Wir können jetzt nicht die Maßnahmen nur für eine Intensivstation bereithalten. Mhm.
Jetzt gibt's ja gerade, also weil diese runden Tische dienen ja der Aufarbeitung, ne? Jetzt gibt's ja gerade dieses mediale große Thema Herr Spahn und die Maskenbeschaffung. Mhm. Gibt's einen jetzt doch ungeschwärzten Bericht über die RKI-Protokolle? Gab's übrigens kein großes Medial, also es gab schon medial, aber es gab keine Landsendung, ja. Aber mich würde mal interessieren, Herr Kallen, Sie, wenn Sie jetzt mitbekommen, okay, jetzt wird die Maskenbeschaffung groß thematisiert. Ist es Ihrer Meinung nach ein relevantes Thema der Aufarbeitung? Was wären Ihre Themen, die sagen, die müssten eigentlich prominent besprochen werden?
Gut, es ist natürlich eine Sache, die eher, sage ich mal, zur Lebenswirklichkeit viele Leute gehört und sie können sich damit anfangen, aber es ist ein Nebenthema, ganz eindeutig. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich habe da keine Insider-Informationen, aber wie Sie gerade gesagt haben, die eigentlichen Themen. Sie haben ja selber eine Sendung gemacht zu den Masken, wofür es überhaupt keine Evidenz gibt, ja. Das sind die eigentlichen Fragen. Die grundsätzliche Frage ist, wie kam man überhaupt zu diesen Maßnahmen? Wie kam man dazu, sie mit einer solchen Vehemenz durchzudrücken? Und selbst dann bei Kindern und bei Menschen in Altersheimen, all diese Situationen, die wir kennen, das ist die eigentliche Frage. Aber hier, ich habe so den Eindruck, dass das ein bisschen ein Ventil ist, auch für die Gesellschaft. Hier kann man sich an diesem Thema abarbeiten und vielleicht wird am Ende ein Kopf rollen, dann ist es ein mediales Ereignis und so weiter und so fort. Aber es ist im Grunde genommen eine Ablenkung von den ganz wichtigen Themen, ohne dass ich jetzt genau weiß, was da passiert ist. Aber die Themen, um die es hier geht, gehen weit über, vom, zumindest von meinen Begriffen, über wirtschaftliche Themen hinaus. Mhm. Also da ging es um das Leben von Menschen, es ging um die Zukunft unserer Kinder, es ging um all diese Sachen, die mit Geld ja gar nicht aufzuheben sind. Und ich weiß nicht, ob er jetzt 3 Euro oder 1,50 Euro, letztlich, das muss man vielleicht aufarbeiten, ist okay, aber es ist auch, denke ich, auch ein Symptom unserer Gesellschaft, dass dieses Thema großmedial aufbereitet wird und die eigentlichen Themen verschwiegen werden.
Mhm. Ja. Es ist sicherlich auf der einen Seite wie so eine Art Nebelkerze.
Ja.
Natürlich muss man immer sagen, in einer gewissen Situation, dieser Spruch, Not kennt kein Gebot. Und wenn jetzt wirklich die Not groß ist, dann ist es durchaus für mich auch manchmal plausibel, dass man sagt, okay, man weicht jetzt von irgendwelchen Beschaffungsstrategien und Ähnlichen ab. Aber eigentlich steht ja dahinter, war denn überhaupt dieser Notstand
so,
da?
Ist das, genau.
Na, also um was geht's denn eigentlich? Um was dreht sich denn? Was ist denn eigentlich der Kern, die Kernaufgabe von Politik, die Kernaufgabe von uns Medizinern? Na, geht es darum, wie wir durch diese Pandemie gekommen sind, wie wir es geschafft haben, so und so viele Masken zu welchem Preis zu bestellen oder wie viele Laptops oder wie viele Home-Arbeitsplätze wir eingerichtet haben? Oder um was geht's denn? Wie geht's denn der Bevölkerung? Hm. Und das lenkt ja wunderbar davon ab. Also ich war jetzt als Sachverständiger an der Enquete-Kommission in Sachsen im Mai gewesen. Und auch da waren Sachverständige dabei, wo es um die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ging. Und wo das Wichtigste war, wie sie gearbeitet haben, einen Homeoffice-Platz einzurichten und wie Laptops beschafft würde. Und da sage ich mir immer, um was geht's eigentlich? Hm. Um wen geht's denn? Was steckt dahinter? Was ist die Kernaufgabe? Ist es nicht der Mensch? Ist es nicht das Wohlbefinden des Menschen? Ist es nicht die Gesundheitsfürsorge der Menschen allgemein? Und hatten wir überhaupt diese Notlage, die das notwendig machte? Na, das sind doch die eigentlichen Fragen, die dahinter stecken. Hm. Ja, und so arbeiten wir uns, oder die Medien arbeiten sich jetzt an einem Punkt ab, keine Frage, dass da sicherlich vieles schiefgelaufen ist und ob da nun da einer ein Euro mehr oder eine Milliarde mehr in die Tasche gesteckt hat, das muss geklärt werden, keine Frage. Aber es ist für mich nicht das Hauptthema.
Ist auch ein bisschen Parteipolitik mit dabei, würde ich mal sagen. Ja.
Würde ich jetzt auch vermuten. Zum Thema Notlage, also wir hatten das auch im Vorgespräch.
Ja.
Oder sie hat auch einen Vortrag, der wurde bei uns veröffentlicht, wo es um dieses Thema, gibt es überhaupt eine Aufarbeitung? Ja, oder
ja.
Wird es einfach nicht geben? Also
ja.
Da würde ich auch noch gerne mal fragen, jetzt ist die Enquete-Kommission,
ja.
Die habe ich ja vorhin angesprochen. Erwarten Sie sich davon irgendwas
Nein.
Substanzielles?
Nein.
Oder ist es sozusagen die gleichen Leute, die eigentlich mitverantwortlich haben, was passiert ist, sind beieinander?
Also ich erkenne, muss ich sagen, weder auf der politischen Ebene, zumindest bei den Regierungsparteien oder bei den etablierten Parteien, sage ich mal, erkenne ich überhaupt keinen Willen für eine Aufklärung oder Aufarbeitung. Aber ich muss auch sagen, ich erkenne auch diesen Willen im Großteil der Bevölkerung nicht. Es gab auch eine Umfrage, ich glaube, Insa Consiglieri hat diese Umfrage gemacht und die Medien haben gesagt, eine der Sachen, die dann sagte, 20% der Leute hätten gesagt, die hätten irgendwelche Nebenwirkungen von der Impfung. Das ist, was dann ein bisschen medial verbreitet wurde. Was aber für mich wesentlich interessanter war, war die Frage, brauchen wir eine Aufklärung oder nicht? Und da hat eine ganz klare Mehrheit, ich glaube, das war 60%. Und Flavio von Witzleben hat eine kleine Untersuchung gemacht in Berlin, kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Also ich glaube, dass in der Mehrheit der Bevölkerung, dass es keinen Appetit gibt für eine solche Aufklärung. Es gibt auch also Daten dazu. Mhm. Und das heißt, wir haben im Prinzip eine Spaltung, wir haben eine Minderheit, das ist aber dieselbe Minderheit, die es waren vielleicht, wenn man guckt, wenn man das an der Impfquote festmacht, vielleicht waren das 12-15%, die sozusagen konträr waren und dann 85% dafür. An diesen Verhältnissen hat sich relativ wenig geändert. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr 85-15, sondern 80-20 oder 75-25, aber so in der Größenordnung. Und ich glaube, dass ich erkenne nicht in der Mehrheitsbevölkerung, dass es da einen Willen dafür gibt. Ich glaube sogar, dass es eine Gruppe gibt, die fanden das gar nicht so schlecht. Also es gibt ja das Buch von Matthias Desmet, da hat das aufgearbeitet und hat das als Massenformation besprochen. Und er hat gesagt, ja, der moderne Mensch leidet an verschiedenen Kränkungen. Eine Erkrankung ist eine diffuse Angst, eine gewisse Sinnlosigkeit und so weiter. Und in dieser Situation waren das alles geklärt. Man hatte eine fehlende Gemeinschaft. Man hatte die Gemeinschaft, man hatte ein klares gemeinsames Ziel. Die Angst war definiert und gewissermaßen, sag ich mal, war der Feind auch markiert. Ja. Und diese Klarheit, das hat für vielen eine Art Orientierung gegeben. Mhm. Und es würde mich nicht wundern, das wäre eine interessante Untersuchung, ob nicht sogar ein Teil der Bevölkerung diese Zeit vermisst, als dann man gemeinsam, ich weiß es nicht, vielleicht sehen wir das anders, aber das ist so, es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Ich weiß es, ich habe dazu keine Daten. Aber wie gesagt, die einzigen Untersuchungen, die ich kenne, die Umfragen zeigen, dass es in der Mehrheit der Bevölkerung kein großes Appetit dafür gibt. In der Politik sowieso nicht. Mhm. Und das ist auch eine Sache, ich glaube, das ist eine Sache, weil das so tief geht und also das ist im Prinzip, jeder hat quasi in seinem Leben ein großes Ereignis. Mhm. Also für die Elterngeneration oder unsere war es Zweiter Weltkrieg, das war unsere, und so bis sowas aufgearbeitet wird, dauert mindestens oft eine Generation, oft länger. Mhm. Und ich glaube, wir haben hier mit einer ähnlichen Situation zu tun. Ich glaube, es wird vielleicht eine Generation vergehen. Ich weiß es nicht, weil wir die Medien jetzt sind viel schneller heutzutage. Aber das würde mich nicht wundern, wenn noch 10, 15 Jahre ins Land gehen müssen. Das wäre dann 20, 25 Jahre, ehe wir wirklich anfangen, an die Grundlagen zu gehen. Und ich glaube, im Moment wird sehr vieles thematisiert aus dem wirtschaftlichen Raum. Da haben viele Leute sehr viel Geld verdient, die Pharmaindustrie und so weiter. Die wollen sicherlich alles richtig. Aber ich glaube, dass die Ursachen für das, was passiert ist, liegen tiefer. Und so wie mit der Maskensache, diese Geldsache existiert und es muss untersucht werden, aber die Ursache ist eine andere Ursache. Die Ursache ist, wir haben sozusagen das Leben, das nackte Überleben in unsere Gesellschaft als höchsten Wert gesetzt. Mm. Und das hat unsere Kultur nie gemacht. Mm. Und das sind sozusagen...
Koste es, was es wolle.
Mm. Und das sind sozusagen sehr tiefliegende psychologische und soziologische Prozesse, die man untersuchen müsste. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass diese sozusagen, das alles auf einmal in einer Reihe stand, Medien, Politik und so weiter. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es zu dieser, dass die Kritik, so wie hier passiert ist, auf einmal nicht mehr erlaubt war, dass Gegenstimmen sofort gecancelt wurden? Was ist da passiert? Und vor allen Dingen, kann uns das wieder passieren? Mhm. So, und wenn man guckt, ja, Herr Lauterbach zum Beispiel, der geht und sagt, ja, wir müssen gucken, wie können wir es das nächste Mal besser machen? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie können wir verhindern, dass sowas wieder passiert überhaupt? Nicht, wie wir es besser machen. Wir haben es aus meiner Sicht gut genug gemacht. Wir brauchen es nicht besser zu machen. Sondern wie können wir es, und diese tiefere Ursache zu erkennen und das aufzuarbeiten, das wird eine Zeit lang dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und im Moment glaube ich nicht. Mhm.
Ich will da nicht ganz so pessimistisch sein. Ja, es ist passiert und es kann wieder passieren. Das ist so. Ich habe natürlich auch keine Zahlen, wie so der Wille in der Bevölkerung ist. Aber ich habe durch die Praxis ja doch ein relativ breites Spektrum an Menschen, die ich jeden Tag habe, die mir begegnen. Und in den Sprechzimmern wird ja glücklicherweise dank der Schweigepflicht der Ärzte offen drüber gesprochen oder vieles kommt da zutage. Und ich beobachte ein Phänomen seit einiger Zeit, dass Menschen, die durchaus diesen ganzen Sachen mitgemacht haben, die mir stolz erzählt haben, ich bin jetzt dreimal geimpft, ich bin jetzt viermal geimpft, ich merke seit einer gewissen Zeit, also ganz extrem war es voriges Jahr so Ende des Jahres und vor Weihnachten, das ist sowieso die Zeit, die immer da ist, wo man dem Arzt mal Danke sagt und so. Und da hatte ich ganz, ganz viele Patienten und auch gerade viele Patienten, die so offen sagen, ich bin 4-mal geimpft und ist alles gut und sowas, die dann kamen, oh, Herr Mahn, ich wollte Ihnen nochmal Danke sagen. Mhm. Ich sage, für was denn Danke? Na, Sie wissen schon. Ich sage, ich behandle Sie doch wie immer. Na, wie Sie sich damals verhalten haben. Und dann kommt plötzlich raus, dass Sie sich in dieser Situation auch nicht wohlfühlen. Mhm. Aber das ist, da merkt man schon, also in einem Sprechzimmer, was ja ein geschützter Raum ist, wird dreimal umgeguckt, dass es ja nicht niemand mithört. Und es wird öfters mal nicht so, wird direkt angesprochen, dass Sie wissen schon und. Also ich beobachte eine große Angst in der Bevölkerung und es wird auch jetzt thematisiert immer mehr in den Sprechstunden. Na, also die Situation, die Zeiten hier seit Corona, ist das ganz fürchterlich und jetzt auch noch der Krieg und das Ganze dazu. Mhm. Also es wird aber vieles mit der Corona-Zeit in Verbindung gebracht und wird von vielen gemerkt, dass da große Angst geschürt wird. Und ich glaube, da sind ganz viele Menschen, die da schon drüber sprechen wollen. Denn sonst würden sie mich nicht ansprechen. Sie wollen das loswerden. Aber das sind die Menschen, die, wenn sie draußen auf der Straße, wenn sie in Fragebogen ausfallen müssen, müssen sagen, ja, nicht ran. Mhm. Ja, also ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht doch in unserer Decke viel mehr Leute gibt, die eigentlich für eine Aufarbeitung offen sind, die darüber reden wollen, aber wahrscheinlich nicht so, wie das gemacht wird. Wir sind jetzt die Politiker, wir sagen euch jetzt diesmal, wie geht die Aufarbeitung? Mm. Sondern es ist eher, wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen das aufarbeiten, wir wollen dort beteiligt werden, wir wollen dort nicht wieder gesagt bekommen, der hat eines falsch gemacht, sondern es soll, es müssen andere Strukturen gefunden werden. Und ob da jetzt eine Enquete-Kommission oder ein Untersuchungsausschuss da der richtige Weg ist, gehört sicherlich mir dazu, aber da mache ich meine großen Fragezeichen, ja, weil in den meisten ist ja bis jetzt nie was rausgekommen.
Aber ich würde schon was dazu sagen. Also es ist ja vieles, was diese ganze Geschichte angeht, ist nicht mehr im Reich der Spekulation, sondern wir wissen aus den geleakten Dokumenten, aus den RKI-Protokollen, aus den PI-Dokumenten, aus die ganzen Pfizer-Dokumenten und so weiter, im Grunde genommen liegt die ganze Information vor. Mhm. Und wir haben auch genügend Daten, auch wenn sie lückenhaft sind, von den Meldesystemen weltweit und so weiter. Und wir wissen, dass diese zum Beispiel der Impfstoff um den Faktor 20, 100, 200 vielleicht mehr Nebenwirkungen hat. Also das heißt, das, was jetzt noch kommt, inhaltlich sind Details, aber das Wesentliche liegt vor. Mhm. So, und dann kann man zurückgehen und schauen, was haben die Kritiker gesagt und was hat das Mainstream gesagt. Und da kann man, liegt alles vor. Und man kann schauen, 2020, also jetzt nicht nur mich, aber was habe ich gesagt, was haben andere gesagt, so. Und wenn man das jetzt liest, man kann die beiden Sachen voreinander liegen, Mainstream, Kritiker, das, was bekannt ist, dann wird man feststellen, dass die Übereinstimmung zwischen dem, was ist und was die Kritiker gesagt ist, ist vielleicht bei 90% und bei den Mainstream vielleicht bei 10%. In der Größenordnung wird es sein. So. Das heißt, wir wissen jetzt, das ist ein empirischer, das ist ein empirischer Befund. Mhm. Und aus diesem empirischen Befund können wir jetzt feststellen, wer hatte in der Regel Recht oder wer hatte mehr Recht. Eindeutig hatten die, die gecancelt worden sind, die ausgeschlossen worden sind. Die Gesellschaft hätte viel besser getan, ihnen zuzuhören, als die anderen. Oder zumindest beide Seiten zu hören, sage ich mal, als Mindestmaß. So, das ist jetzt für meine Begriffe überhaupt kein Spekulationsgegenstand mehr, sondern das wissen wir jetzt. So, und das wäre zum Beispiel ein Minimum, dass man, auch wenn man diese Sache nicht aufarbeitet, dass man diesen Befund aufhebt und sagt, in dieser Situation haben wir die Erfahrung gemacht, dass die ausgeschlossenen Kritiker im Wesentlichen Recht lagen, mehr als der Mainstream. Ich will niemanden jetzt Motiven unterstellen oder so, aber empirisch war das so, sodass wir bei dem nächsten Mal oder bei ähnlichen Debatten, es gibt ja eine Reihe, Klima ist eine ähnliche Debatte oder Krieg und Frieden ist ein so. Da muss man genauso die außenstehenden Stimmen, weil es kann ja sein, dass genau dasselbe passiert. Mhm. Nur und das ist für mich ein Vorteil, wenn man so will. Ich betrachte es fast die Corona-Zeit, das sage ich immer wieder, ein bisschen als ein Geschenk, weil wir von dieser Geschichte Anfang, Mitte und Ende kennen. Wir wissen, wie die Story ausgeht. Vielleicht nicht alle Details, aber das Wesentliche wissen wir jetzt schon. Und wir wissen, wie die Reaktionen in den Medien, wie die ganze, so. Das heißt, wir können das jetzt auch wie auf einem Tisch legen und das als Blaupause nehmen für ähnliche Sachen, wo der Ausgang noch nicht klar ist. Und das, auch wenn wir hier Corona nicht aufarbeiten, das wäre ein Mindestmaß an Erkenntnis, dass man sagt, in Zukunft haben wir daraus gelernt, dass es klüger ist, diese Stimmen doch am Tisch, auch wenn die vielleicht stören und so weiter, weil hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass die doch im Wesentlichen recht hatten. Ja.
Also dafür brauchst du natürlich, also wenn Sie das jetzt sagen, sagen Sie das, weil Sie das wissen. Aber die Mehrheit der Bevölkerung, vielleicht ein signifikanter Teil, hat dieses Bewusstsein noch nicht.
Ja,
das weil ist er korrekt. Weiterhin denkt, wir sind halbwegs gut durchgekommen und zum Glück haben nicht irgendwelche Spinner uns. Also ich würde Ihnen zustimmen, würde aber sofort einwenden, dass die das Wissen ja nicht haben, die jetzt nicht die PI-Dokumente, die RKI-Protokolle vor sich liegen haben, die sind nicht auf dem Kenntnisstand.
Das, ja gut, das aber ist noch Galileo ist ja eingesperrt worden.
Ja.
Und ist gestorben.
Ja.
Und man hat, Galileo hat die Kirche, glaube ich, erst vor wenigen Jahren im Prinzip rehabilitiert. Ja. Und dennoch ist es trotzdem so. So.
Das ist klar. So,
also, das heißt, die wissen, also ich glaube, ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftler. Ich glaube an der empirischen Erkenntnis. Ja. Und die Erkenntnis steht für sich. Der große Vorteil einer wissenschaftlichen Aussage ist, dass sie nicht, die ist evidenzbasiert und nicht eminenzbasiert. Auch wenn, also so wie der Kaiser, der nackte Kaiser, das ist ja die Geschichte. Auch nur ein kleines Kind das sieht, wenn es stimmt, dann stimmt es, egal wer das sagt. Und es ist auch so, dieser Befund, den ich jetzt gerade für Sie erläutert habe, die steht für sich, die steht unabhängig von mir. Die kann jeder, der die Evidenz nebeneinander legt, kann das sehen. Und ich glaube, wenn Sie das jetzt, was Sie heute machen und was andere machen, das ist wie ein Stein im Schuh. Man kann das natürlich ignorieren, aber irgendwann mal wird der Fuß faulen, wenn man das nicht macht und dann das ganze Bein. Also das heißt, die Gesellschaft, irgend früher oder später wird man sich damit befassen müssen. Mhm. Und ich meine, der Vorteil der Vorgehensweise, die ich gerade skizziert habe, ist, dass man dann ohne eine Aufarbeitung auskommt. Man kann diese Sachen für sich stehen lassen. Vieles im Leben muss man stehen lassen, einfach stehen und sagen, okay, aber wenn was Neues kommt, dann müssen wir zumindest die Möglichkeit haben, dass das Stimmen, die vielleicht von die nicht der Mainstream entsprechen, dass die doch zu Wort kommen, dass es doch untersucht wird, weil es hat hier ein Beispiel gegeben, wo sie doch recht gehabt haben. Ja.
Und es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte sozusagen.
Nein.
Also ich wollte noch hinzufügen, dass die Erhebungen, die ich kenne, die Umfragen, da ist sogar ein signifikanter Teil für Aufarbeitung. Okay. Aber wichtig dabei ist, wenn man es clustert, sind es zum Beispiel die Leute, die Akademiker sind, sind da nur 17%,
ja, genau.
Aber andere sind sogar bei 40% oder 50%.
Ja, genau. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Dass sozusagen die Erkenntnis stand im umgekehrten Verhältnis zum Bildungsgrad.
Genau.
Ja,
genau.
Das ist wahrscheinlich auch erklärbar, weil natürlich umso höhere akademische Bildung und man diesem Narrativ auf den Leim gegangen ist, ich sag's mal so, dass er meistens dann auch mit seinem doch höheren Bildungsstand auch bewiesen hat. Ich kann's ja, weil ich bin ja derjenige, der die Ahnung hat. Und da ist natürlich die Fallhöhe viel größer als bei einem einfachen Bürger, der sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht, ich kann mit den Zahlen sowieso nichts anfangen. Vom Gefühl her, okay, ich habe mich vom Gefühl geirrt, dass kann ein Mensch wahrscheinlich viel besser sagen, okay, das zuzugeben, als von einer relativ hohen Position, wo man sich dann doch zu einer Seite geschlagen hat und gesagt, okay, ich lege jetzt mein ganzes Wissen und meine Autorität, ich bin Akademiker und sowas und ich weiß das doch viel besser und sowas. Und dann sich einzugestehen, ich habe falsch gelegen, ja, ist, glaube ich, schwieriger als für jemanden, der sagt, okay, ich weiß es auch nicht, ich glaube den mal.
Naja, ich bin Demokrat und kein Expertokrat. Ja. Und ich glaube, die Experten, ich ziehe zum Beispiel, ich komme ja aus Irland, ich finde grundsätzlich, dass man Geschworenen hat, also in Amerika oder in England, die Geschworenen, das sind Leute von der Straße, die entscheiden, ob ich schuldig bin oder nicht. Der Richter legt das Strafmaß fest nur und guckt, dass der Prozess ordentlich ist. Und da kann man sagen, oh, so, nein, das ist eine sehr tiefe menschliche Erfahrung, auch in solchen Krisen. Vox mundi, vox populi, vox mundi. Also die es gibt keine, also es gibt keine einfachen Menschen, aber die normalen Menschen, die haben oft ein Gefühl, einen Sinn, die sind geerdeter, die merken eher im Bauch, was läuft und kommen eher zu den richtigen Schlüssen. Mhm. Und die haben auch natürlich diesen Dünkel nicht, dass sie dann, wenn sie sich einmal, dass sie Angst haben zuzugeben, sie hätten sich vielleicht irren können und so. Also ich glaube, das wäre sozusagen das zweite Erkenntnis aus dieser ganzen Sache, die wir lernen können.
Und weniger Interessenkonflikte.
Ja,
meistens.
Ja, ja.
Ich würde mal noch zum Schluss eine Sache fragen. Das hatten Sie jetzt schon erwähnt, aber ich würde nochmal nachhaken, weil wir könnten ja jetzt sagen, ja, Aufarbeitung, ja oder nein, ist nicht so relevant. Jetzt gibt's aber Leute, die zum Beispiel Impfschäden haben. Für die ist es halt nicht vorbei. Ne?
Ja.
Wiederum gibt es natürlich auch Leute, die Langschäden von der Infektion haben. Für die ist es auch nicht vorbei. Und es ist auch wieder hochemotionale Debatte. Es gibt eine 150 Millionen teure Long-Covid-Initiative und mein Verständnis ist, wofür das Geld ausgegeben wird, da richtet sich auch der Fokus der Wissenschaft hin, weil dafür will ich natürlich irgendwie Fördergelder bekommen. Gleichzeitig gibt's auch dieses, ja, die Impfung ist schlimm, tödlich. Gleichzeitig gucke ich nach Schweden und sehe da zum Beispiel keine besonderen Sterblichkeiten, obwohl die Großgeimpften durchgeimpft sind. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber vielleicht an Sie beide gefragt, vielleicht aus der Praxis, vielleicht aus der Forschung. Was ist Ihr Kenntnisstand hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit der Präparate, so Stand jetzt sozusagen?
Gut. Ja, also ich glaube persönlich, dass diese mRNA-Impfstoffe, dass diese mRNA-Technologie nicht ausgereift genug ist, um als Impfung für die Masse in der Bevölkerung einzusetzen. Ich glaube, die hat in der Krebsforschung, wo sie herkommt, da könnte es durchaus Anwendungen geben bei Gehirntumoren, bei Lungentumoren. Es ist ein Forschungsprojekt. Es gehört in die Forschung bei schwerkranken Menschen unter ganz kontrollierten Bedingungen. Ich glaube, wir wissen viel zu wenig drüber, als dass das angewendet werden sollte als Massenprodukt. Das ist meine Meinung. Und die sollten aus meiner Sicht vom Markt genommen werden. Da habe ich ganz klar eine Meinung. Was die zweite Sache ist, ich arbeite in einer Gruppe, also die heißt 7 Argumente. Wir haben damals, das ist eine multidisziplinäre Gruppe, die sich gegen die Impfpflicht gewendet hat, 7 Argumente gegen die Impfpflicht. Und wir haben dort, sage ich mal, Mathematiker und so weiter, die epidemiologisch Sachen aufarbeiten können, viel besser als ich. Und die haben sich 2 Fragen gewidmet. Das ist der Herr Kuhbandner und Herr Reitzner haben sich mit der Mortalitätsstatistik befasst und Herr Kuhbandner und Herr Kreu haben sich mit der Fertilität und was wir feststellen, es hat tatsächlich in Deutschland in den letzten Jahren eine unerklärte Übersterblichkeit gegeben. Das ist eindeutig so. Die nimmt jetzt ein bisschen ab, aber wir haben keine Erklärung für. Und noch gravierender ist, wir haben einen Rückgang der Geburten, der immer noch anhält und der die Geburtenrate in Deutschland, die ohnehin zu niedrig ist aus meiner Sicht und ohnehin auf der absteigenden Ast, fällt jetzt seit 3 Jahren wie ein Stein.
Ja.
Und hört nicht auf. Und diese Befunde, die sieht man, es ist wahr, was sie sagen. Es gibt Länder, wo man die weniger sieht. Aber es gibt viele Länder, wo man sie sieht. Und das ist ein Problem, was wir haben, auch mit diesen Nebenwirkungen. Es gibt große Diskrepanzen zwischen verschiedenen Territorien. Es gab aber große Unterschiede zwischen den Chargen und so weiter. Also wir wissen die Ursache nicht, aber ich kann nur für Deutschland sprechen, weil da haben wir die Primärdaten auswerten können. Und ich kenne die Kollegen, die das gemacht haben. Und das stimmt schon. Und es ist natürlich Korrelation keine Kausalität, das ist klar, aber da müsste man ein Augenmerk drauf richten, woran liegt das?
Das PI müsste das eigentlich machen.
Das PI müsste das machen und da müsste es große Forschungsgrants geben, da müsste es viel Mittel geben, das ist genau richtig, was Sie sagen, das müsste ein nationales oder sogar ein europäisches Programm, das da mit Nachdruck geforscht wird. Die andere Sache ist gerade, was die Patienten angeht mit den Nebenwirkungen der Impfung. Das ist ein Skandal, dass das Paul-Ehrlich-Institut sich nicht um eine bessere Erfassung der Nebenwirkungen bemüht. Es hat immer noch diesen Abgleich mit den Krankenkassendaten immer noch nicht gegeben. Dann gab es das SafeVac-Up, was ins Sande verlaufen ist. Wir wissen, dass es ein Underreporting, so gibt. Wir wissen noch nicht, wie genau das sind Fragen. Da müsste richtig, richtig viel Kohle, richtig viel Geld da rein, dass man wirklich erfasst, dass man zu einer, weil im Moment ist es so, die Gerichte beziehen sich auf das PI. Das PI sagt, das sind nur Verdachtsnebenwirkungen, das ist nichts gesichert und die Patienten gehen leer aus. Die Pharmafirmen sind sowieso von einer Haftung freigesprochen. Es ist sogar so, dass die Bundesregierung, also der Bundesbürger, der Steuerzahler, wir alle drei müssen für die Anwälte von Pfizer bezahlen und das sind alles Sachen, das gehört einfach abgeschafft. Wo es einen Wille gibt, gibt es auch einen Weg, dass diese Haftungsfreistellung rückgängig gemacht wird und dass man wirklich versucht herauszufinden und die Nebenwirkungen und dass diese Patienten, die wirklich schwer dran leiden und wahrscheinlich ihr ganzes Leben dran leiden werden, dass sie zu ihrem Recht kommen und dass sie auch nicht nur behandelt werden und entsprechend entschädigt werden. Das muss passieren.
Mhm. Was würden Sie sagen, was die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung angeht?
Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wie ich meine Patienten behandelt habe.
Ja.
Und ich habe mal einfach im Nachhinein so meine Patientendaten mir angeschaut. Ich habe also in der Zeit von 2020 bis Mitte 20 oder Anfang 2023 oder Ende 2022, mir die Daten einfach angeschaut und habe gesagt, also okay, ich hatte also etwa 3.500 Patienten mit dem Verdacht auf Corona, also die Patienten, die eine klinische Symptomatik hatten und die ich getestet habe, von diesen 3.200 Patienten etwa waren etwa 1.500 Corona-positiv, also knapp die Hälfte. Die Anzahl der Daten passte natürlich nicht so richtig zu diesen schönen Grafiken, die wir immer gesehen haben vom Robert-Koch-Institut dazu. Aber ich habe die Patienten genau in diesem Schema behandelt, angeschaut und medizinisch behandelt und so. Und von diesen etwa 1.500 Patienten musste ich keinen, beziehungsweise einen, der nach 7 Tagen vergeblicher Arztsuche dann bei mir war, dem ging es ja so schlecht, den musste ich ins Krankenhaus einweisen, war kein Patient von mir. Aber von den 1.500 Patienten musste ich keinen einweisen. Es ist keiner an Corona gestorben. Nun kann ich Glück haben, nun kann das alles Zufall sein. Das sind keine statistischen Daten, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass eine frühzeitige Behandlung eine große Auswirkung darauf hat, wie kommen Patienten durch so eine Erkrankung durch. Mhm. Das wissen wir für alle anderen Erkrankungen ja auch. Also wozu gibt es Vorsorgeuntersuchungen oder Ähnliches. Plötzlich gilt das ja nicht mehr. Deswegen, ich weiß gar nicht, wozu brauche ich eine Impfung? Also ich habe keine Notwendigkeit der Impfung. Und ich habe jetzt ganz viele Patienten, die mit multiplen Beschwerden von Herzrhythmusstörungen, Fatigue-Syndrom, neurologischen Ausfällen
nach der Impfung
kommen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, jetzt auch gerade als Hausarzt rauszukriegen. Nach der Impfung, nach der Infektion, was war zuerst da, was war danach da? Ein ganz großes Graufeld. Ja, erst geimpft, dann Infektion, dann Impfung. Es lässt sich ganz schwer rauslesen. Wir wissen das natürlich auch, dass nach schwersten Infektionen auch solche Fatigue-Syndrome auftreten. Das ist nicht nur mit Corona. Es ist häufig. Und wir haben natürlich also da eine einen großen Graubereich. Ich gebe zu, ich habe keine wirklich gute Statistik geführt, ob die Patienten alle bei mir geimpft sind oder nicht geimpft sind, weil ich ganz viele Patienten hatten, die in die Praxis gekommen sind und gleich als Arztbericht, sie werden in allen Praxen abgelehnt, da steht schon ein Schild, wir behandeln keine Ungeimpften. Und deswegen gesagt, Impfstatus spielt keine Rolle bei mir. Es darf jeder kommen, er ist krank oder nicht krank, egal ob er geimpft oder nicht geimpft ist, hat das gleiche Recht, kriegt die gleiche Behandlung. Deswegen bin ich da nachlässig gewesen und habe bewusst auf eine systematische Erfassung des Impfstatus verzichtet. Deswegen kann ich da auch schlechte Aussagen darüber treffen. Aber letztendlich, es ist manchmal schwierig. Manchmal gibt es so Symptome und dann ist man geneigt, das ist bestimmt von der Impfung. Und dann fragt man den Patienten doch, sind Sie geimpft? Nee, ich bin nicht geimpft. Und denkt nur, okay, also auch wir, die kritisch damit umgehen müssen, uns manchmal ein bisschen auch zurücknehmen und sagen, okay, wir können nicht und können und wollen nicht alles auf eine Impfung schieben und wir können und wollen nicht alles dagegen oder ähnlich. Also ich glaube, dieses mit normalen Sachverstand wieder rangehen. Es kann sein, es kann nicht sein. Es gibt eine statistische Häufung auf alle Fälle und das muss angegangen werden, es muss untersucht werden und da darf es nicht einen Unterschied geben, ob das jetzt Post-Vax-Syndrom oder Post- oder Long-Covid ist. Na, es sind Phänomene, die aufgetreten sind und wir brauchen dort verlässliche Daten, wir brauchen verlässliche Studien und wir brauchen verlässliche Behandlungsstrategien, um den Leuten zu helfen und nicht die abzustempeln und plus weil du jetzt sagst, in der Long-Covid-Ambulanz, ich vermute, das ist eine Impfschaden, die Impfschäden behandeln wir nicht, dann können sie wieder gehen. Was ich gehört habe, wo ich sage, geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und das ist das, was ich auch meine. Wir müssen mal wieder runterkommen. Wir müssen versuchen, wieder abzurüsten. Wir müssen mit auch in unseren Fehlern kritisch umgehen. Nee, nicht alles ist ein Impfschaden. Ne? Aber nicht alles ist nur Long-Covid. Mhm. Es gibt beides. Und es gibt in allen Bereichen Leute, die da in der einen Richtung, die in der anderen Richtung übers Ziel hinausgeschossen sind.
Ja, aber die Medizin hat ja historisch gesehen 2000 Jahre gebraucht, um aus der Anekdote in die Empirie zu kommen. Und eigentlich, wenn man guckt, die wissenschaftliche Medizin gibt es erst seit dem 18., 19. Jahrhundert und diese Studien und so weiter, kontrollierte Lande, gibt es erst seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das heißt, man hat Jahrtausende lang natürlich, und man sieht, warum das so ist. Es ist natürlich, und gerade deshalb muss das, weil so, nur so bekommen wir Klarheit, wenn wir das ernsthaft wissenschaftlich aufarbeiten, weil es für den Einzelnen schier unmöglich ist. Und ein Problem ist, je mehr Zeit ins Land gehen, desto mehr verwischen sich die Konturen, weil irgendwann mal hat jeder Covid gehabt. 80-85% sind geimpft. Wie will man das unterscheiden? Und das übrigens ist der große Skandal, dass diese Studie, die Pfizer gemacht hat und Moderna, die waren ja auf viel längere Zeit ausgelegt, auf 5-6 Jahre. Das war eine randomisierte Studie. Man hat dann nach 6 Monaten die Kontrollgruppe durchgeimpft. Das ist ein Riesenskandal. Mhm. Aber selbst jetzt, Man merkt es daran, man muss wirklich versuchen, das jetzt zu retten, was zu retten ist, und das wirklich zu versuchen, empirisch zu erforschen, damit man tatsächlich zumindest halbwegs versucht herauszuhalten, was ist nach der Impfung, was ist nach der Infektion, was sind die natürlichen Verläufe. Zum Beispiel eine Sache ist, und das ist jetzt anerkannt, Myokarditis, also Herzmuskelentzündung bei jungen Männern. Das ist jetzt gesichert. Wir wissen, das ist aber eine neue Erkrankung. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Die meisten Herzmuskelentzündungen, die wir sehen, sind viraler Natur, von einer Virusinfektion. Die gehen nicht so gut aus. Oft, ja. Und jetzt wissen wir nicht, geht das gut aus? Ist das schwerer als eine Virusinfektion? Das wissen wir alles nicht. Zumindest bei solchen Sachen. Bei solchen Sachen, und da gibt es viele solche Sachen, da könnte man zumindest anfangen und versuchen, den natürlichen Verlauf dieser Erkrankungen zu mappen, also dafür ist ja das Paul-Ehrlich-Institut da. Dafür haben wir eine Regierung. Dafür haben wir die ganze Strukturen. Dafür haben wir die Forschungsinstitute. Wir bezahlen sie ja auch. Das ist ihre Pflicht an die Gesellschaft, diese Informationen zu liefern. Der Einzelne, der kann es nicht, beim besten Willen nicht. Und so bleibt es im Nebulösen und so. Und das wäre mein zweiter Appell, dass man ernsthaft versucht, diese Fragen wirklich schonungslos aufzuklären. Was ist, wie viele nehmen wir, wie entwickeln sie sich? Geht das wieder weg? Wird es schlimmer mit der Zeit? All diese Sachen, das muss man machen.
Also vielleicht kann ich dazu sagen, dass ich gerade auch mit anwaltlicher Hilfe immer wieder und immer noch dabei bin, die SafeVac, also es ist ja eine App, die entwickelt wurde, um Impfnebenwirkungen wirklich gut zu monitoren. Es ist schon lange vorbei, die Daten sind schon lange vorliegend und das PI möchte sie nicht herausgeben. Also da sind Leute dran. Ich würde gerne zum Schluss eine Frage stellen, die sich darauf bezieht, dass wir jetzt gesagt haben, ja, also Enquete-Kommission im Bundestag, wer weiß, ob die das, also da ist nicht viel zu erwarten. Beim PI, da gebe ich Ihnen natürlich recht, das müssten Sie tun, aber ich gucke immer, welchen Vorteil hätte es für die Leute. Und ich sehe aktuell keinen großen Vorteil, dass im PI jetzt jemand anfängt und sagt, also ich bin hier Leiter der Pharmakovigilanz und ab jetzt will ich, dass hier alles auf den Tisch kommt. Das würde ja wahrscheinlich zu einem Skandal im PI führen. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen Whistleblower. Aber wenn ich mir diese Interessenlage angucke, also welche Vor- und Nachteile hat es jetzt in einer Behörde, in einem Institut, in einem staatlichen Institut wirklich aufklären zu wollen, sehe ich die Interessenlage so, dass es unwahrscheinlich ist, erstmal noch. Und deswegen, das finde ich vielleicht deprimierend, aber ich finde wichtig, realistisch zu sein. Für mich ist das eher realistisch, damit man keine Hoffnung hat, dass morgen alles aufgearbeitet ist. Aber was vielleicht tun Sie oder was denken Sie sind Schritte, die der Bürger, die Gesellschaft tun kann, ohne darauf zu warten, dass jetzt die große Regierung was tut, weil da wird nicht viel passieren. Oder ist es sogar gesünder zu sagen, weißt du was, ich kümmere mich nicht mehr darum, es ist für mich abgehakt. Also was ist ein gesunder Umgang? Mache ich kleine Schritte vor Ort? Sage ich einfach, ich warte, bis es weitergeht? Was denken Sie?
Also ich denke, dass wir nach dieser ganzen Krise, dass wir gelernt haben, dass wir ein bisschen, also dass wir auf uns angestellt sind. Also auf uns, also ich bin so erzogen worden. Ich habe gedacht, okay, der Staat, der meint es im Prinzip gut mit uns, ja. Also das ist vielleicht nicht perfekt und so weiter, aber es gibt so eine Art Pakt. Wenn ich mich anstrenge und wenn ich arbeite, dann wird ich das eine mehr, aber das wird sich irgendwie für mich auszahlen oder für uns alle auszahlen. Und wenn wir alle das gemeinsam machen, dann funktioniert die Gesellschaft, auch wenn sie nicht perfekt ist. Dieses Glauben habe ich verloren. Und ich glaube, dass ohne den Staat jetzt delegitimieren zu wollen, ich glaube, dass wir gemerkt haben, dass wir auf uns doch angewiesen sind. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, ist, dass diese Gemeinschaften, die sich in dieser Zeit gebildet haben, dass sie sich doch zusammenhalten sollen, dass diese Netzwerke, diese auch alternative Mediennetzwerke, aber es gibt viele Netzwerke, wir wissen sozusagen, auf wen wir uns verlassen können. Und dann kann man mit diesen Gruppen zusammenarbeiten und man kann versuchen, doch eine offenere und freiere Gesellschaft im Kleinen erstmal zu bilden. Und ich meine, wir machen alle unsere Aufklärungsarbeit und versuchen, im Sonsten voranzukommen in der Gesellschaft. Ich glaube, wenn man das macht und wenn man sagt, okay, wir sind ein Stück weit mehr auf uns selber angewiesen, wie wir es gedacht haben. Also ich sage manchmal, wir haben so Mutter und Vater ein bisschen verloren.
Vaterstaat
und auch die anderen moralischen Instanzen, Kirche und so weiter oder auch Universitäten, Akademie haben wir auch verloren. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns auf uns gegenseitig aufpassen müssen. Also wo die Kleinen für die Großen müssen dann für die Kleinen morgens die Brote schmieren, sie in die Schule bringen, abends gucken, dass sie ins Bett kommen und so weiter. Und natürlich ist es so, zumindest mir geht's so, wir lieben Vater und Mutter noch, ja, aber mit denen können wir im Moment nicht zusammenarbeiten. Und wenn sie uns besuchen, wollen sie nur das bisschen Taschengeld haben, vielleicht was wir noch haben. Und wir müssen schauen, dass wir für uns mehr sorgen und die Verantwortung für uns als Bürger und für uns gegenseitig tragen. So würde ich das sehen. Mhm. In der Hoffnung, dass irgendwann bessere Zeiten kommen.
Mhm. Was sagen Sie?
Ich sehe das letztendlich ähnlich, aber ich bin ja nun in der DDR aufgewachsen und ich bin nicht mit dem Gefühl aufgewachsen, Papa Staat meint's gut mit mir. Definitiv nicht, und das ist vielleicht auch der Vorteil oder das, warum gerade auch hier im Osten teilweise die Stimmungslage etwas anders ist als in Westdeutschland. Mhm. Und ich sehe viele Parallelen. Ja, zu DDR-Zeiten oder Ende der DDR in den 80er Jahren gab es also auch viele oppositionelle Bewegungen. Und letztendlich hat sich ja auch keiner getraut. Und man wusste so ein bisschen, da gibt's einen. Und die waren alle so versteckt. Und es gab natürlich auch kein Internet. Und es war alles viel schwieriger. Und das ging dann alles bis um die über die Umweltbewegung, damals auch noch über die Kirchen und sowas. Und irgendwann ist 89 was übergeschwappt. Ja. Dort haben die Massen plötzlich ihre Macht begriffen. Sie haben plötzlich gemerkt, ich habe ja Macht, weil wir in der Masse da sind. Aber das wäre natürlich nie so gegangen, wenn es diese ganzen vorbereitenden Umweltgruppen und diese ganzen Sachen nicht gegeben hätte. Was da im Hintergrund internationaler Politik und sowas und Ost-West-Konflikt noch eine Rolle gespielt hat, ich will das gar nicht aufweiten, aber es ist zumindest, also hatte ich so das Gefühl, in den 89er, 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, es war eine Stimmungslage hier im Osten, eine Aufbruchstimmung, und wir können was bewegen, wir können was schaffen, wir können neue Strukturen aufbauen und ähnliches. Und ja, ich hatte jetzt in dieser Corona-Zeit öfters mal so das Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in die 80er Jahre. Und ich würde da gar nicht so pessimistisch in diese Zeit jetzt schauen, weil wer bin ich gewesen? Ich war oder bin sie immer noch einfacher Hausarzt in Leipzig. Aber ich war im Mai vom Sächsischen Landtag als Sachverständiger gerufen worden. Hätte ich mir nie träumen lassen. Ich werde jetzt von Ihnen interviewt. Ich bin überhaupt kein Medienmensch oder ähnliches. Mhm. Sprich, es passiert was. Es gibt viele Gruppen. Wir kennen viele, wir sind vernetzt teilweise untereinander. Und wir kennen auch viele nicht. Aber die existieren, die sind da. Und genau durch solche Arbeit, die Sie hier machen, die wir machen, die ganzen alternativen Medien, kriegen viele die Rückendeckung, die Stärkung, okay, hier passiert was in diesem Land, hier ist irgendwas. Die Zeit ist sicherlich noch nicht reif, dass die Gesamtheit oder den Großteil der Bevölkerung eigentlich ihre Macht erkennt. Jetzt nicht unbedingt, jetzt um den König vom Thron zu jagen, aber zu sagen, okay, wir haben eigentlich eine Macht, um was zu bewegen. Ja. Und dass sich was in Bewegung ist, das sehen wir, glaube ich, jeder, der durch die Straßen geht, an der Stimmungslage, wir sehen es an Wahlergebnissen. Ob das alles zum Guten ist, das weiß ich nicht. Wie das ausgeht, das weiß ich nicht. Aber es bewegt sich gerade sowohl in den Gesprächen der Bürger untereinander als auch in der politischen Ebene so viel und so rasant, was ich gedacht habe, naja, vor 5 Jahren war das noch nicht so. Und nun will ich mich oder uns nicht loben, aber ich denke, ein Teil haben kritische Stimmen dazu beigetragen. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, weiter zu seinen Meinungen zu stehen, ohne zu sagen, ich werde das alles ändern können. Mhm. Aber es ist immer wieder, was ich höre, ja, das gibt uns Mut, das gibt uns Kraft, dass es Menschen gibt, die ihre Stimme erheben. Und ich denke, das führt letztendlich dazu, dass auch Menschen wieder untereinander ins Gespräch kommen, weil es halt auch wieder so ein unterschiedlichen Flickenteppich an Konfliktpotenzial gibt, ob das nun Corona ist, ob das Krieg ist, Aufrüstung, Klima oder. Und da fangen langsam an, die Gruppen sich auch wieder zu vermischen. Und über dieses Vermischen kann es, glaube ich, auch wieder mehr in eine Kommunikation geben. Mhm. Na, es gibt nicht die, die sind jetzt Corona und das und das und das und dies und das, sondern es ist mehr ein Vermischen untereinander. Und ich hoffe da ganz stark drauf, dass es dadurch wieder zu einer besseren Kommunikation in der Gesellschaft kommt. Und wenn wir gut sind, schafft das die Gesellschaft dann auch, ihre Kraft und ihren Willen zur Veränderung nach außen zu tragen. Mhm. Wie die auch immer aussieht, ich weiß es noch nicht. Mhm.
Dann schlage ich vor, ich lasse es bei den hoffnungsvollen Worten stehen. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Hat uns gefreut.